Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen hier bei Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Unsere heutige Sendung beschäftigt sich mit der Poetikdozentur 2018. In Tübingen zu Gast waren im November die beiden Autoren Uwe Timm und Frank Witzel. Die Tübinger Poetikdozentur ist ein Projekt der Stiftung Würth aus Künzelsau. Organisiert wird die Veranstaltung seit 1996 vom Deutschen Seminar der Universität Tübingen. Die Leitung hat Dorothee Kimmich, Professorin für neuere deutsche Literatur. Jedes Jahr lädt sie Autorinnen und Autoren ein, sozusagen im Tandem halten die Dozenten dann öffentliche Vorlesungen und bieten Seminare und Workshops für Studierende der Universität an. Frank Witzel war einer der beiden Poetikdozenten 2018. Wir hatten das Glück, ihn hier bei Radio Micro Europa für ein Studiogespräch mit Dorothee Kimmich begrüßen zu dürfen. Der zweite Poetikdozent Uwe Timm war leider schon wieder abgereist. Frank Witzel, geboren 1955 in Wiesbaden, ist Schriftsteller, Illustrator, Radiomoderator und Musiker. Er publizierte mehrere Romane und Lyrikbände, zahlreiche Essays, Erzählungen, Hörspiele und ein Theaterstück. Außerdem veröffentlicht er rege weitere Texte und Bilder auf seiner Webseite und im Rahmen seines Blogs. Einige seiner Schwerpunkte sind die Beat- und Popliteratur, Avantgarde und Politik. In seinen Romanen spielt Witzel gerne auf Literaturgeschichte, Theorie und Populärkultur an. Frank Witzels vielbeachteter Roman »Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969« berichtet aus der Perspektive eines 13-Jährigen über den deutschen Herbst. Für diesen Roman erhielt er 2015 den Deutschen Buchpreis und für die Audioadaption des Romans, produziert vom Bayerischen Rundfunk, dann 2017 auch noch den Deutschen Hörbuchpreis. Frank Witzel komponiert für seine Hörspiele die Musik selbst. Nach dem ersten Teil unseres Studiogesprächs könnt ihr eines seiner Stücke hören. Zunächst aber Dorothee Kimmich im Gespräch mit Frank Witzel hier bei Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle.
Guten Morgen, Frank Witzel. Du warst dieses Jahr, und dieses Jahr heißt 2018, zusammen mit Uwe Timm bei der Tübinger Poetikdozentur. Das bedeutet, eine Woche lang jeden Abend Vortrag oder Gespräch. Tim hat angefangen, du hast die zweite Hälfte der Woche bestritten und jetzt haben wir nochmal Gelegenheit, noch mehr zu fragen und mehr zu erfahren, als wir das hatten in der Woche, in der du hier warst. Zu der Vorbereitung dieser Dozentur guckt man sich natürlich deine Homepage an, das ist klar, und versucht auch möglichst viel zu lesen, viele Erfahrungen zusammenzusammeln. Verblüffend und vollkommen anders als bei allen anderen Autoren ist, dass man über deine Biografie im Grunde nichts rausfinden kann.
Das ist durchaus bewusst, weil ich kriege auch oft von Herausgebern von Anthologien oder von Zeitschriften, wenn man seine Bibliobiografie einreichen soll, den Hinweis, das sei doch ein bisschen kurz, aber das ist bei mir bewusst, weil ich finde, mein Leben sozusagen sollte hinter dem Werk zurückstehen, um es mal etwas pathetischer gleich am Anfang zu formulieren. Also ich finde es relativ uninteressant, über mich viel auszubreiten. Mein Leben ist auch gar nicht so interessant. Ich finde, das Interessante liegt in dem, was ich mache und schreibe. Da findet man ja doch, glaube ich, einiges auf meiner Homepage. Aber du hast völlig recht. Also das, was meine Biografie angeht, die ist doch sehr reduziert.
Dürfte ich denn trotzdem nochmal nachfragen, wie so ein Schreibprozess innerhalb einer Biografie überhaupt beginnt? Gibt es Anlässe? War das immer schon da? Gibt es so einen Moment, wo du sagen würdest, ab diesem Moment wusste ich, dass ich nicht Automechaniker oder Lebensmittelverkäufer werde?
Ich glaube, das wusste ich schon recht früh. Es gab, glaube ich, der erste Berufswunsch war Schauspieler gewesen. Und da hat meine Mutter mir eine Da hat meine Mutter mir ein Buch mit Balladen von Schiller gegeben und hat gesagt, also wenn du Schauspieler werden willst, da war ich so 10 irgendwie, dann musst du die komplett auswendig können. Und dann habe ich angefangen und habe dann den Handschuh und den Taucher natürlich und die Glocke nicht, seltsamerweise, die Bürgschaft aber, die mich sehr beeindruckt hat, auswendig gelernt. Und dann hatte ich aber eine Phase, wo ich gedacht habe, ich werde Pfarrer. Das ist ja dem Schauspielberuf jetzt nicht ganz weit entfernt. Mhm. Und dann wollte ich bildender Künstler werden. Also das muss man sich jetzt so vorstellen, 11, 12, 13. Und ich habe mir natürlich auch immer gezeichnet. Und das war also eigentlich so am Anfang. Aber ganz am Anfang war eigentlich die Musik, weil ich in einem Musikerhaushalt groß geworden bin. Mein Vater, also ich erzähle jetzt ein bisschen was über meine Biografie, die muss ja nicht also geheim gehalten werden, umgekehrt. Mein Vater war Chor-, Orchesterleiter und Organist und war das ganz natürlich, dass ich also mit vielen Instrumenten und mit Klavierunterricht und später dann Cello und Gitarre aufgewachsen bin. Also das war so das Erste. Und dann mit eigentlich kann man von der Beschäftigung mit der Malerei, also ich war viel im Museum, auch im Wiesbadener Stadtmuseum, was eine wunderbare Sammlung hat. Und letztes Jahr war ich in Wiesbaden, habe ich eine ganze Woche kuratiert dort, genau um dieselbe Zeit, nämlich auch im November. Das ist auch eine sehr schöne Erinnerung. Und da konnte ich am Anfang eine eigene Führung durch das Wiesbadener Museum machen. Die ist auch dort, die man dort nachhören kann. Also das hat mich sehr beeindruckt. Und dann kam ich so über die Surrealisten vor allen Dingen, das ist so ein Angelpunkt gewesen, kam ich zur Literatur. Dann habe ich gesehen, ja, die schreiben ja wahnsinnig interessante Texte auch, nicht nur tolle Bilder. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich so mit 15 meine ersten Gedichte zu schreiben. Und dann wurde das Schreiben doch natürlich jetzt ganz langsam, peu à peu. Aber ich habe ja dann schon mit Anfang 20 meinen ersten Gedichtband veröffentlicht. Und da wurde das schon dann sehr schnell zum Zentrum.
Aber es bleibt ein Zentrum mit Peripherie oder mit einer ganz starken Peripherie.
Ja.
Ich habe gesehen, dass du an der Uni Mainz eine Veranstaltung gemacht hast, Beruf Schriftsteller.
Ja.
Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob du sagen würdest, ich bin ein Schriftsteller, denn du bist ja auch ein Zeichner und auch einer, der Hörspiele nicht nur verfasst oder schreibt und konzipiert, sondern auch inszeniert. Auch jemand, der weiterhin Musik macht und sich mit Musik beschäftigt. Also es ist eigentlich alles geblieben. Es ist nicht so richtig etwas verschwunden von den Dingen, mit denen du dich beschäftigt hast.
Genau, aber ich würde trotzdem das sagen, dass ich als Beruf Schriftsteller bin. Also das ist für mich auch sehr klar. Das ist auch die Arbeit, die ich seit jetzt über 40 Jahren dann auch versuche täglich also auszuführen. Und die anderen Beschäftigungen, die dienen auch oft oder haben mir über lange Zeit auch als Ausgleich gedient, dass ich natürlich immer so meine Musik gemacht habe, gespielt habe und auch immer gezeichnet, aber da gibt es dann auch groß, auch jahrelang, wo ich mal da nichts gemacht habe, während beim Schreiben gibt's es nicht. Also da werde ich auch sehr unruhig, wenn ich mal ein, zwei Wochen irgendwie nicht schreiben kann. Das kommt natürlich auch vor und auch ein bisschen länger. Aber ich versuche doch immer, ich merke, das gehört einfach sehr stark zu meinem alltäglichen Modus, auch meinen Alltag zu reflektieren und dann aber auch immer an gewissen Projekten zu arbeiten. Und wenn das jetzt dann zusammenfallen kann, wie bei dem Hörspiel, wo ich zum Beispiel dann die Musik dazu machen kann. Die letzten drei, die ich für den BR gemacht habe, war das so. Oder im letzten Jahr gab es ein Hörspiel, wozu ein Film gedreht wurde, den ich mit dem Regisseur Norbert Schliewe zusammen gemacht habe. Und der besteht eigentlich nur aus Zeichnungen von mir. Und er hat die abgefilmt und zusammengesetzt. Und da konnte ich aus diesem sehr reichhaltigen Fundus, der sich auch so über Jahre angesammelt hat, und viel habe ich auch direkt natürlich zu dem Thema dann gezeichnet, konnte ich dann schöpfen. Und das finde ich, das sind dann für mich jetzt sehr, eigentlich sehr schöne und lohnende Zusammenwirkungen, aber im Zentrum steht tatsächlich das Schreiben.
Wenn man dir so zuhört, dann hat man nicht den Eindruck, dass dir die Ideen ausgehen oder dass du solche Situationen hast, wo du vor dem leeren Platz sitzt, der berühmte Writer's Block, von dem viele Schriftsteller und Dichter und Dichterinnen berichten, und quälende Situationen, wo entweder die Ideen oder die Sprache fehlt oder die Kondition oder die Stimmung oder was auch immer, scheint bei dir überhaupt nicht der Fall zu sein, im Gegenteil.
Ja, das stimmt zum einen, siehst du das genau richtig. Also das liegt auch vielleicht daran, dass ich dann immer so ein bisschen ausweichen kann auf die anderen Gebiete. Aber also an Ideen oder Einfällen oder Texten oder so zu schreiben, da mangelt es mir wirklich überhaupt nicht. Das muss ich so sagen. Da bin ich auch irgendwie dankbar dafür, weil das kann sich jederzeit ändern und das ist auch kein Verdienst von mir. Also weil man kann immer nur versuchen, glaube ich, gewisse Ströme anzuzapfen, aber wenn die nicht da sind oder wenn die versiegen, dann hat man da keinen Zugriff. Das kann man nicht zwingen. Man kennt das ja aus den vielen Biografien. Rilke wäre ja so ein Beispiel, der dann einfach über ein Jahrzehnt an was nicht weiterschreiben kann. Manche schaffen es bis zum Lebensende nicht. Und aber beim Schreiben selbst, dann tauchen doch also sehr große, auch Zweifel, immer wieder ein Infragestellen dessen, was ich mache, auf. Und ich brauche deswegen auch manchmal sehr lang für einen Text. Ich schreibe oft an mehreren gleichzeitig, dann kann ich das eine wieder so ein bisschen ruhen lassen. Oder auch die Ideenfindung, also was wird aus einem Stoff? Kann da wirklich ein Roman draus werden? Oder bleibt das in einem Fragment? Fließt das vielleicht in ein anderes Werk mal ein? Und diese Sachen, also die mich während des Schreibprozesses dann beschäftigen, also die haben natürlich auch oft krisenhafte Züge.
Ich hätte jetzt eigentlich nach den vielen Dingen fragen wollen, die in deinen Texten sind. Aber vielleicht machen wir doch noch einen anderen Schritt und gehen tatsächlich zunächst mal zu diesem großen Roman, für den du auch den Buchpreis bekommen hast 2015. Ja. Und jetzt denke ich, tatsächlich wäre das ein Moment, an dem wir überlegen könnten, wie man zu so einer Idee kommt, die in der Laudatio für den Buchpreis sprechen die von einem Steinbruch, was ich etwas zwiespältig fand, muss ich ehrlich sagen. Man kann es aber natürlich so lesen, und von einer Idee zu sprechen ist wahrscheinlich, vermittelt nicht den richtigen Eindruck dieses Buches, habe ich das Gefühl, oder?
Ja, ich finde es interessant, dass du jetzt an dieser Stelle drauf kommst, weil es passt auch tatsächlich, weil gerade dieser Roman ein Beispiel dafür ist, wie viele Jahre ich mich mit einem Thema dann auseinandersetze. Und ich habe tatsächlich auch bei diesem Roman ganz oft geglaubt, dass ich es nicht schaffe. Und das liegt tatsächlich an dem Thema. Also ich wusste so ab der, ja, man kann sagen, ab dem Beginn der 90er Jahre, dass mich dieses Thema meiner Kindheit und auch des Aufwachsens in der BRD, auch mit den ganzen historischen, politischen Umständen der End-60er Jahre, die ich ja dann doch schon relativ bewusst oder sehr bewusst mitbekommen habe, dass mich dieses Thema irgendwie nicht loslässt und dass ich darüber irgendwie mal was schreiben will und auch immer schon kleine Texte geschrieben hatte. Und da ging es mir von allen Dingen darum, rauszufinden, wie kann ich jetzt darüber schreiben. Ich hatte das Thema, ich hatte den Stoff, ich hatte auch viele Ideen, aber mir war eben nicht klar, oder umgekehrt, man muss sagen, mir war von Anfang an klar, ich wollte nicht jetzt so eine Coming-of-Age-Story, einen Bildungsroman, Entwicklungsroman schreiben, also wo ich mich auf eine Person fokussiere, die dann durch eine Zeit läuft und irgendwo auch hingerät. Natürlich gibt es auch eine Hauptperson, diesen bewussten Teenager, aber es ist dann ja zu so einer multiperspektivischen Erzählweise eher gekommen. Und dazu, die ist mir praktisch nicht über Nacht zugewachsen, sondern das hat, also wenn ich da sage, dass ich an dem Roman 10, 15 Jahre geschrieben habe, dann ist das tatsächlich nicht übertrieben. Man muss sich das dann nicht so vorstellen, dass ich dann jeden Tag daran gesessen habe. Ich habe noch 2, 3 andere Romane in der Zwischenzeit geschrieben. Aber es lief im Hintergrund immer weiter und war immer so mein Hauptbeschäftigungsfeld. Und dann die letzten 4 Jahre vor Publikation habe ich nichts anderes mehr gemacht. Also von daher bildet gerade dieser Roman das sehr gut ab, diesen Schreibprozess, über den wir davor gesprochen haben.
Vielleicht muss man noch mal dazu sagen, ich glaube, wir haben es gar nicht erwähnt, den Titel dieses Romans.
Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969.
Ja. Erschienen 2015.
15 im Frühjahr.
Ja. Im Frühjahr 2015. Und wir sprechen jetzt hier darüber, aus Anlass der Tübinger Poetikdozentur 2018, die Frank Witzel zusammen mit Uwe Timm innehatte. Und natürlich hat dieser Roman uns auch aufmerksam gemacht auf dich, weil die Frage, inwieweit zwei Autoren sich finden in einer solchen Dozentur, die wir so konzipiert haben, dass eben nicht nur eine Person die ganze Woche bespielt, sondern wir immer ein Duo, sozusagen manchmal auch ein Trio zusammengestellt haben, um ähnliche Themen oder auch ähnliche Schreibweisen von unterschiedlichen Seiten perspektivieren zu können. Und in diesem Jahr 2018 war natürlich dieses Jubiläumsjahr nicht nur von 1968, sondern von vielen anderen Achterdaten, hat uns auf die Idee gebracht, zwei berühmte Texte zu 1968, 69 zusammenzubinden. Und im Laufe der Woche haben wir dann auch gemerkt, dass es doch auch noch andere Überschneidungen gibt, ja, nämlich auch das Interesse für die Nachkriegszeit etwa.
Genau. Also da gibt es, glaube ich, und das fand ich auch sehr interessant, also bei der Diskussion am Dienstag von dir und Uwe Timm, die ich ja noch miterlebt habe, also zu sehen, dass ein Autor, wir sind ja 15 Jahre auseinander, aber wir sind uns in der Beschäftigung doch sehr verwandt. Wir haben auch ganz unterschiedliche stilistische Herangehensweisen und natürlich hat Uwe Timm ein unvergleichlich größeres Werk auch vorgelegt. Ich habe ja noch 15 Jahre Zeit, kommt noch was. Finde ihn ja auch einen wirklich sehr wichtigen, eine sehr wichtige Stimme und ein davon abgesehen einen wirklich sehr nicht nur sympathischen, sondern freundlichen Kollegen. Und was er zu sagen hat, das hat mich wirklich sehr an das erinnert, mit dem ich mich auch beschäftige, nämlich also jetzt mein letzter Roman ging über die Nachkriegszeit, Uwe Timms, also bei ihm sind es ja sowieso viele Arbeiten, die darüber gehen oder über die Kriegszeit und so weiter, weil er da natürlich einen direkteren Zugang hat. Aber für mich war jetzt hier speziell interessant, dass er genau das benannt hat, was mich zu meinem letzten Roman gebracht hat, nämlich die Überlegung, was ist eigentlich, wenn sich eine Zeit so radikal ändert wie 1945 mit dem Ende des Nationalsozialismus und dann mit dem langsamen, aber auch gar nicht so langsamen, doch dann doch sehr raschen Beginn der Bundesrepublik. Und er hat das ja tatsächlich miterlebt und ich fand das auch sehr interessant, was er da so erzählt hat, wie diese Machtstrukturen, also gestern hatte der Gauleiter sozusagen, war noch der Mann, der alle in den Senkel stellen konnte im Viertel und am anderen Tag musste er die Straße kehren und die Amis sind mit ihren Jeeps extra durch die Pfützen gefahren immer. Und diese Erinnerung, die habe ich ja gar nicht, aber ich habe eine vielleicht sogar etwas größere Leerstelle dadurch, weil meine Eltern, Jahrgang 29, 30, haben über diese Zeit überhaupt nicht gesprochen. Sie waren Natürlich habe ich sie dann erst kennengelernt, als die Bundesrepublik im vollster Blüte war, Wirtschaftswunder, Mitte 50er Jahre, Ende, als man auch überhaupt nicht mehr an die Historie, Geschichte denken wollte. Und dadurch hat sich, glaube ich, sowas in mir gefestigt, auch so eine Idee. Also wir haben das eigentlich meine Eltern gemacht und ich habe das nie rausgefunden und konnte nie richtig mit ihnen auch darüber sprechen. Und deswegen habe ich mir das imaginiert. Und das ist sowieso eine meiner Herangehensweisen, dass ich versuche, anders auch Geschichte zu erfassen, durch so eine Art tatsächlich Imagination.
Da müssen wir auch nochmal den Titel sagen. Das ist direkt danach und kurz davor, 2017 erschienen. Ja. Ein Roman, der zunächst mal ein Panorama der direkten Nachkriegsgeschichte auch entwirft, aber nicht in großen Zügen und auch überhaupt nicht historisch oder politisch. Der eindrucksvollste Abschnitt oder sozusagen der Abschnitt, der mich beinahe hineingestürzt hat in die Zeit, war ein Abschnitt über Drops, über Süßigkeiten. Yeah. Das ist etwas, was ich immer wieder auch in den anderen Texten von dir beobachtet habe, dass man so einen Moment der, ja, auch der Imagination oder des Mitlesens oder Mitfühlens oder Hineingeratens, dass der im Grunde, dass diese Momente aufgehängt werden an Dingen, an Gegenständen, an sinnlich Wahrnehmbarem, manchmal auch an Marken, an Zigaretten, an Fahrrädern, an Autos, die dann ganz mit den entsprechenden Markennamen auch so beschrieben werden, dass man plötzlich das Gefühl hat, man sieht diese Tropfschachtel.
Ja.
Und da wusste ich dann plötzlich, wie sich das anfühlt. Ja. Und hatte so einen Hauch Nachkriegsfeeling, obwohl ich das natürlich auch nicht erlebt habe.
Also die Stelle, die du jetzt gerade ansprichst, die ist sozusagen, obwohl sie ganz am Anfang des Romans steht, am Ende entstanden. Also das heißt, es gibt da auch so, ich habe erstens mal gemerkt, da muss noch irgendetwas davor geschaltet werden, weil es gibt eine fast 100-seitige Befragung, also wo so ganz viele Stimmen Fragen stellen. Und das ist eigentlich auch aus dem Schreibprozess erwachsen, weil ich auch Fragen gestellt habe an die Zeit. Und dann habe ich gedacht, dann könnte ich eigentlich die Fragen doch mal abbilden. Also was passiert denn, wenn jetzt verschiedene Stimmen mit unterschiedlichen Wissenshintergründen sich über eine Situation, also einen Ort, eine Zeit verständigen wollen? Der eine weiß das, die andere jenes. Und die widersprechen sich und teilweise ergänzen sie sich dann auch. Also langsam entwickelt sich dann eine Geschichte und dann gehe ich auch wirklich in die Geschichte rein und in insgesamt 12 Büchern werden dann Sachen, die vorne angesprochen werden, dann auch ausgemalt quasi. Aber dieser mit diesen Drops, daran kann man sehen, also dieser Drops hat sich sozusagen über den Schreibprozess dann irgendwann mal vor mir materialisiert, quasi als ein Ding, was diese ganze Zeit oder diese Stimmung oder diese Fragen für mich dann teilweise natürlich symbolisiert, aber teilweise auch konkretisiert. Also es ist nicht nur ein Symbol, sondern ich versuche dann immer in das Konkrete reinzugehen. Aber es ist natürlich auch ein Symbol. Ich verbinde es ja natürlich mit einer gewissen Religiosität, mit einem Gewissen, dass auch etwas abgelöst wurde. Oder die Frage wird ja sogar gestellt, welche anderen Riten wurden durch dieses Dropslutschen quasi der Mutter, was ja auch so rituell, wie sie die Drops schon dieser Dose entnimmt, was lag da eigentlich davor? Und das sind so Sachen, die können, glaube ich, nur über eine längere Beschäftigung mit einer Materie entstehen. Also bei dem Erfindungsroman, da war das etwas anders, weil da ging ich so in meine gefühlte Erinnerung, was waren denn diese Gegenstände, die mich auch als Kind fasziniert haben, weil es ja auch im Vergleich zu heute, es ging uns da sehr gut in den 60er Jahren als Kinder, aber trotzdem hatte man weniger Dinge, einfach weil weniger Dinge da waren. Und man hat dann diesen Dingen doch eine viel größere Bedeutung beigemessen und sich mit denen lange beschäftigt und sie sozusagen aufgeladen auch, also mit etwas Numinosem, was man plötzlich in diese Dinge hineingelegt hat, allein durch die lange Beschäftigung mit ihnen. Aber so, das ist etwas, das kann ich mir sozusagen nicht ausdenken. Also dieser Drops kam dann irgendwann, dann habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich schon dieser Name und ist auch ja aus der Mode gekommen, dass wir heute noch von, man versteht es noch sozusagen, aber man redet selten jetzt, dass man nochmal einen Drops gerade lutschen möchte.
Man redet eigentlich gar nicht mehr drüber.
Ja.
Und tatsächlich durch dieses Buch ist irgendwie der Drops wieder Teil einer eines Wissens geworden, das man natürlich verloren hat. Ich würde gerne nochmal nach diesen erinnerten Dingen fragen in der Erfindung der Roten Armee-Fraktion, weil das ja wirklich diesen Jungen einfriedet, eine ganze Gesellschaft von Dingen. Der Kerl ist ja oft sehr allein und eigentlich lebt er mit seinen Dingen eher als mit seinen Freunden, seiner imaginierten Geliebten, aber hauptsächlich mit Dingen.
Ja, also ich glaube, dass die Dinge hier natürlich so eine gewisse Ersatzfunktion haben. Sie haben auch eine Schutzfunktion. Es gibt ja auch die Zeile auch bei Paul Simon, I'm a rock, I got my books and my poetry to protect me. Und so ein bisschen ist das ja tatsächlich so. Also man flüchtet sich oder der Junge, 13,5, ist da also auch an einer Schwelle. Er kann noch nicht selbstständig hinaus in die Welt gehen. Erstens, weil es ihn überfordern würde, aber auch zweitens, weil es eben einfach gar nicht erlaubt würde von seinen Eltern oder von der Frau von der Caritas, die auf ihn aufpasst. Und dann versucht er auch, weil er eine rege Fantasie hat, gewisse Dinge, die er außen erlebt, auch nachzubilden. Also nicht nur, dass er mit seinen Ritter- und Indianerfiguren politische Verwerfungen quasi nachstellt in seinem Kinderzimmer. Er versucht auch darüber zu einer Art Wissen zu gelangen. Und die Dinge, die sich auch oft ja rein zufällig dann in einem Besitz befinden, was bekommt man geschenkt, was tauscht man mit Freunden und so weiter. Also es
Wasserpistolen zum
genau,
Beispiel.
Genau, ja. Und bei der Geschichte ging es mir dann so, dass ich also da hatte ich eher schon so in meinem Hinterkopf doch so einen kleinen Katalog. Es ist auch da ganz wichtig, also vielleicht noch mal kurz nur in Klammern zu meiner Arbeitsweise, dass ich auch da mich allein auf mein Gedächtnis verlasse. Also ich habe nichts recherchiert.
Ach was.
Das heißt, also das muss ich auch immer ergänzen, wenn da Dinge über genaue Verflechtungen im Nationalsozialismus und so weiter stehen, die habe ich nicht im Kopf, die recherchiere ich dann natürlich. Also, aber was jetzt Produkte angeht, habe ich nichts nachgeschaut. Und weil das hätte dem genau diese Ebene beraubt wieder, die ich nur durch meine Erinnerung hatte. Das heißt, ich gehe dann auch bewusst, das ist für mich gar kein Risiko, aber man könnte es so benennen, das Risiko ein, mich falsch zu erinnern. Und ich habe natürlich auch Briefe bekommen, wo gesagt wurde, diese weiße Vinyl-LP, das war gar nicht die Blues Power, das war eine andere. Aber für mich war sie es und für mich ist es sie auch noch heute quasi, weil es ja um diese Aufladung geht. Und diese Aufladung wiederum hat dann auch was mit dem Erinnern zu tun. Warum erinnere ich mich falsch unter Umständen? Weil ich etwas zusammen verbinde. Und über so einen Fehler hat sich dann ein ganzer Briefwechsel, der auch im Schreibheft abgedruckt wurde, mit Wolfgang Welt, dem vor 2 Jahren verstorbenen Autor, entwickelt, weil er mich darauf hingewiesen hat, dass ich da mit einer Band irgendetwas. Und dann habe ich ihm auch geantwortet und sozusagen erklärt, wie diese ich kann das dann teilweise in diesem Fall glücklicherweise rekonstruieren, wie diese Fehlerinnerung zustande kommt. Und das ist das, was mich eigentlich dann umtreibt und fasziniert. gelandet. Und jetzt nachzuschauen, was gab's denn noch für Schokoriegel oder gab's denn damals schon wirklich Silly Putty oder nicht und so weiter, das interessiert mich gar nicht, sondern die Welt des Jugendlichen wird für mich noch eindringlicher, wenn sie aus einer, nämlich meiner in diesem Fall, geschlossenen Erinnerungslandschaft kommt.
Mhm. Also das ist wirklich geheimnisvoll, muss ich sagen. Also erstens finde ich das unglaublich bewundernswert, dass du dich an diese Dinge und an diesen Namen, an die Markennamen erinnerst. Und mir ging es nämlich so, als von einer Zigarettenmarke die Rede war, ist mir plötzlich eingefallen, dass meine Eltern geraucht haben in den 60er Jahren. Ich hatte das aber vollkommen vergessen. Und in dem Moment, auch meine Mutter, das konnte ich mir dann Jahre, ich konnte mir das eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und dann ist mir eingefallen, und dann fiel mir auch die Zigarettenmarke ein, Reval. Ich weiß gar nicht, ob Reval ohne Filter. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt. Das müsste ich mal nachgucken. Ja. Aber ich hätte ohne die Lektüre von deinem Roman, wäre ich, glaube ich, nicht mehr drauf gekommen. Ich könnte mich nicht an so viele Dinge erinnern. Ich müsste auch über meine Spielsachen länger nachdenken als du offensichtlich.
Ja gut, ich habe jetzt auch ein bisschen nachgedacht, wie gesagt. Aber das finde ich eigentlich eine sehr schöne Rückmeldung jetzt deiner sozusagen deines Leseerlebnisses in diesem Zusammenhang. Weil ich glaube, dass das auch so funktioniert. Also dass man mit irgendetwas angetriggert wird, quasi mit einer kleinen Erinnerung, und plötzlich kommt etwas, wo man sagt, also, dass die Eltern geraucht haben, das müsste man doch eigentlich so parat haben. Aber so ist es eben genau nicht. Also so funktioniert Erinnerung nicht, sondern gewisse Sachen werden ausgeblendet, gewisse Sachen werden immer auf einen neuen Stand gebracht. Und verändern sich natürlich auch dadurch. Und deswegen gibt es ja auch in diesem Roman, der sich ja auch schon vom Titel her mit den 60er Jahren beschäftigt, immer auch eine Gegenwartsebene. Das ist mir, glaube ich, auch immer wichtig. Also, dass sich abbildet, wie, in welchem Bezug Erinnerung eigentlich auch funktioniert und dass auch das Jetzt da ist. Also, ich hab so ein bisschen oder sogar ein recht großes Problem mit dieser Knoppisierung unserer Erinnerung, also durch das Fernsehen, wo man dann so reingesogen wird und das ist so authentisch und da wird alles so, also die Staffage, die Schauspieler, alles ist so, dass man meint, man ist in der Zeit. Das ist für mich überhaupt kein Kompliment. Warum soll ich meinen, in der Zeit zu sein? Ich begreife dadurch kein bisschen mehr, meiner Meinung nach, sondern weniger. Und gerade wenn ich in der Distanz bin und mir etwas anschaue und sage, so war das da, und ich versuche das auch wirklich zu verstehen aus meiner Distanz heraus, dann finde ich das immer besser. Also weder eine, das finde ich auf der anderen Seite genauso furchtbar, eine Übersetzung in unsere heutige Zeit, also dass man versucht irgendwie das so anzugleichen und dann mit Ausdrücken, also Ausdrücke benutzt, die es damals gar nicht gab, nur um den Menschen zu vermitteln, wie man damals gelebt hat. Man nimmt auch was weg durch die Sprache, indem man sie modernisiert, aber auch diese vermeintliche Authentizität oder dieser Dokumentarismus, der in sich falsch ist und wo wir natürlich weit hinter, also das weißt du natürlich viel, viel besser als ich, als Germanistin, also weit hinter diese ganzen Errungenschaften, dass wir uns mit mimetischen Theorien und überhaupt mit Abbildungstheorien und so weiter beschäftigen. Es ist manchmal wirklich ein Graus, was dann um uns herum passiert, und da würde ich mir viel mehr Einfluss der Wissenschaft in Anführungszeichen da wünschen, aber ich als Autor versuche das natürlich auf eine ganz andere Art und Weise.
Aber das kann man auch merken, wenn Studierende so ein Lesetraining bekommen sozusagen und beginnen mehr und mehr zu lesen, dass dann tatsächlich eine Dokumentarismus immer weiter in den Hintergrund rückt und der Zugang zu Texten, die einem in einer ganz spezifischen Weise Erinnerung oder ein sinnliches Erlebnis, also ein vermittelt sinnliches Erlebnis vermitteln, dass das dann immer größeres Interesse hervorruft und sozusagen auch immer leichter geht. Also wie wenn es so ein Training wäre, dass man tatsächlich sowas zu lesen lernt dann auch.
Soweit zunächst Dorothee Kimmich, Professorin am Deutschen Seminar der Uni Tübingen, Im Gespräch mit Frank Witzel, Poetikdozent 2018. Ihr hört Radio Mikro Europa im freien Radio Wüste Welle auf UKW 96.6 und als Livestream im Internet. Frank Witzel ist nicht nur ein begnadeter Autor, Zeichner und Dozent. Für seine Hörspiele komponiert er auch seine Musik selbst. Hier ein Stück aus Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Es ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks von 2017. Eine Komposition von Frank Witzel hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Frank Witzel hatte 2018 gemeinsam mit Uwe Timm die Tübinger Poetikdozentur. Im ersten Teil des Studiogesprächs von Dorothee Kimmich mit Frank Witzel ging es unter anderem darum, wie man als Autor die eigene Erinnerung in Prosa fassen kann. Jetzt gleich sprechen die beiden übers Lesen.
Also ich glaube, lesen muss man lernen man kann einfach in Texte, die ja oft wirklich recht komplex sind und auch aus einem sie müssen ja nur aus einem Bereich kommen, von dem man zuvor noch nie etwas gehört hat. Und man muss sich ja auch mit der Sprache beschäftigen, mit den verschiedenen Sprachen. Aber es ist ja was ungeheuer Lohnendes. Also je mehr ich lese sozusagen jetzt über viele, viele Jahrzehnte, desto größer wird mein Vergnügen. Also es ist schade, dass irgendwie meine Lebenszeit ja auch irgendwie endlich ist, weil ich immer denke, meine Güte, was könnte man noch alles lesen, mit welchen Kulturen, mit was könnte man sich alles beschäftigen. Und auf der einen Seite bin ich da schon auch sehr, ja, man könnte sagen, unmäßig, also weil ich da mein Interesse auch nicht zügle. Auf der anderen Seite muss man es dann irgendwie zügeln, um nicht völlig sich aufzulösen und gar nichts mehr zu wissen. Also weil natürlich diese konkrete Beschäftigung, das habe ich leider erst relativ spät, also sagen wir mal so jenseits meiner 30er, 40er entdeckt, dass, also wo ich, also am Anfang hatte ich so gedacht, also ich möchte alle Sprachen können und ich möchte alle Literaturen können sozusagen, und das ist natürlich ein unmögliches Unterfangen, und aber dass diese Konzentration auf ganz wenig oft tatsächlich einen auch diesen Zugang zu dieser anderen Welt ermöglicht, einfach in einer Form von Abbildung oder von Synchronizität oder wie immer man das auch nennen will.
Danach wollte ich gerne jetzt auch noch mal fragen und dazu vielleicht einen kleinen Moment aus der Tübinger Poetikdozentur 2018 mit Frank Witzel und Uwe Timm erzählen. Nach der ersten Vorlesung von Frank Witzel am vergangenen Mittwoch standen zwei Studierende der Neurowissenschaften am Ausgang und fragten einen der Literaturwissenschaftler, also der Studierenden, oder ich glaube, es war eine Studentin, und fragten die mit großem Erstaunen: Sag mal, kannst du eine Stunde lang zuhören, dem folgen, dir das behalten, und weißt du das jetzt noch? Und normalerweise ist es ja so, dass die Naturwissenschaften ein gewisses Selbstbewusstsein haben und auch einen Welterklärungsanspruch haben. Aber dass diese beiden Studierenden so voller Bewunderung gegenüber anderen Wissenschaften oder Herangehensweisen war, hing natürlich mit einer Vorlesung zusammen. Und zwar, weil sie eine Vorlesung war, die durch die Geschichte, durch eine ganze Lesebiografie, durch die Philosophie, durch die Literatur anhand von Kant und Kafka, Kierkegaard und Wittgenstein, natürlich Thomas Bernhard, eine ganz dichte Verflechtungsgeschichte vorgelegt hat, vielstimmig und kompliziert. Und dahinter steht natürlich jemand, der ein ganzes Leben gelesen hat. Du musst ja ungeheuer gelesen haben.
Ja, also das habe ich tatsächlich schon immer oder also recht früh. Und ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ich habe das auch, ich erzähle das sozusagen gern, diese Geschichte, weil es auch eine andere Herangehensweise vielleicht mal abbildet. Also ich bin tatsächlich sehr früh auf Peter Handke gestoßen, tatsächlich als seine ersten Romane Hausierer, Hornissen und dann Die Angst des Turmes beim Elfmeter rauskam, das war Ende der 60er Jahre, und habe die da gelesen. Also jetzt vielleicht nicht genau in dem Jahr, aber so, also mit 14, 15, und habe nichts verstanden. Und das war, glaube ich, der Schlüsselpunkt, dass ich gedacht habe, also dass ich aus irgendeinem Grund dieses Vertrauen hatte, dass ich gesagt habe, da steckt aber was dahinter. Ich verstehe das nicht, aber da ist etwas und ich will rausfinden, was das ist. Und dann habe ich angefangen, immer mehr zu lesen und habe auch begriffen, dass man gewisse Sachen eben überhaupt nicht auflösen kann, dass es darum auch gar nicht geht in Literatur wie auch in Kunst ja allgemein. Bei der bildenden Kunst ist man sich da oft einiger, dass man sagt, ja, das kann man gar nicht so. Aber in der Literatur, weil wir eben genau mit dem Werkzeug, und das hat mich ja auch in der Poetikdozentur beschäftigt hier, mit dem Werkzeug arbeitet, mit dem wir ja auch jetzt sprechen und in dem ich auch einen Kaffee bestelle und in dem ich durch den Tag gehe. Und dann denkt man natürlich, niemand käme auf die Idee, einem Astrophysiker zu sagen, na ja, aber ich sehe das aber ein bisschen anders, so, obwohl es gibt heute Tendenzen, das auch zu machen. Aber bei der Sprache meint jeder, er sei auch ein Fachmann. Das stimmt auch, weil er sie ja auch benutzt, ist er einer. Aber das Bewusstsein über Sprache ist dann nochmal eine andere Ebene und Literatur eben nochmal eine ganz andere Ebene für sich. Und deswegen finde ich auch diese Herangehensweise, dass man oft hat, ach, ich habe das Buch nicht verstanden und so weiter. Das sind doch wirklich die Bücher, die interessant sind. Also mich reizt ein Buch, was ich nicht verstehe oder wo ich gar nicht weiß, was der Autor will. Das sind die Bücher, mit denen ich lebe. Und das Buch, was ich so lese oder was mir vielleicht auch momentan ein größeres Vergnügen und das andere eher eine Anstrengung bereitet. Aber ich frage mich, was bleibt länger in meinem Leben? Und das sind immer die Bücher, die ich noch nicht fertig gelesen habe, in denen ich immer wieder lesen kann. Erstens vielleicht, weil es große Werke sind, wie Der Mann ohne Eigenschaften oder auch, ich lese auch wirklich sehr gern Proust und weil man immer wieder reintauchen kann. Aber es können auch wirklich ganz kleine Geschichten sein, die Geschichten vor allen Dingen von David Foster Wallace, also die ich eigentlich seinen Roman immer vorziehen würde, die für mich so eine ungeheure Stärke haben. Lydia Davis, eine Autorin, die manchmal wirklich nur 3-4 Sätze auf eine Seite schreibt. Also, aber irgendetwas muss bei mir angeregt werden, wo ich selbst vor eine Frage gestellt werde. Das finde ich viel interessanter, als Lösungen präsentiert zu bekommen. Da kann ich für einen Moment denken, ist ja schön und gut, aber ich denke, man sollte das auch immer mit seiner eigenen Existenz, darum ging es ja auch in meinen Vorlesungen, verbinden. Also was bin ich und die Literatur als Teil von seinem Leben machen, das finde ich immer ein Ideal.
Ja, aber da liegt unter Umständen auch ein Missverständnis, wenn man die Literatur zum Teil des Lebens macht, meint der eine oder andere Leser, die Leserin, dann sollte die Literatur auch sowas wie eine Gebrauchsanweisung liefern.
Oh ja, ja.
Und das ist, glaube ich, so ein Moment, wo sich dann die unterschiedlichen Leserinnen und Lesertypen tatsächlich unterscheiden. Und das ist aber auch ein Hinweis auf das Verhältnis, das man zu sich selber hat. Also der Glaube, ob man sich versteht oder verstehen kann, oder die Frage, ob man mit sich auskommt, obwohl man sich selber nicht versteht.
Genau, oder ob man einfach auch in einem gewissen Fluss oder in einer gewissen Entwicklung ist. Und die Frage, die ich mir auch dann jetzt nicht hier, weil ich wollte nicht noch weiter ausufern, aber so ein bisschen habe ich es ja angesprochen, dass auch die Biografien interessant werden von Autoren oder auch von Philosophen. Und man natürlich auch sich da fragt, das Werk und die Biografie, manchmal klaffen die so völlig auseinander. Man weiß ja, dass ein doch großer Gelehrter wie Kant, dass der Königsberg nicht verlassen hat, dass der sozusagen in Panik geriet, wenn er mal nicht um 16 Uhr zu Hause war, und dass die Königsberger umgekehrt ihre Uhr nach ihm gestellt haben, weil sie genau wussten, 10 Uhr, Herr Kant kommt hier vorbei, dann muss es genau 10 Uhr sein, weil das zu sein einfach alltäglichen Routinen gehörte. Und auf der anderen Seite hat er ein doch sehr maßgebliches System entwickelt, was weit über Königsberg, weit über seine Individualität hinausgeht. Und trotzdem ist es interessant anzuschauen, wie das vielleicht in einem Zusammenhang auch steht. Man kann da, glaube ich, keine Antwort geben. Und so fände ich immer interessant zu schauen, auch als Leser, Leserin, dass man schaut, was empfinde ich eigentlich dabei und was nützt es mir denn, wenn mir irgendetwas präsentiert wird und ich versuche, das jetzt auf meine Existenz sozusagen anzuwenden und muss dann letztendlich doch daran scheitern.
Und doch hat es was mit der Existenz zu tun. Also es ist ja nicht so, dass es die Anwendung funktioniert nicht, aber in einer bestimmten Weise ist es eine Art von Anreicherung, also zum Beispiel durch wiederentdeckte Erinnerungen, wie wir vorher gesagt haben. Es ist aber auch...
Ich glaube, es ist das, was Philosophie eigentlich bestenfalls machen kann, dass man selbst zum Denken kommt. Also, dass ich mir meine eigene Gebrauchsanweisung erstelle. Weil das, ich glaube, es ist sogar so, wenn man jetzt mal in die Philosophie geht, dass diese Philosophie für den jeweiligen Philosophen stimmig war. Aber das heißt nicht, dass sie für mich stimmig sein muss. Aber es ist lohnend, sie zu studieren, weil ich sehen kann, es war für jemand anderen stimmig. Aber alles, was aus Literatur oder auch was aus, besonders aus Philosophie, also ich nehme jetzt einfach mal diesen Begriff von dir, der Gebrauchsanweisung auf. Alles, was man als Gebrauchsanweisung tatsächlich ja entnehmen kann, und auch ich suche oder habe mein Leben lang Gebrauchsanweisungen gesucht, aber die sind eigentlich die, dass man mir sagt, wie man denkt, wie man überhaupt im mit Sprache umgeht. Es hilft mir nichts, den Weg eines anderen nachzugehen. Dann gehe ich eben ja seinen Weg, aber nicht meinen. Aber wenn ich sehe, aha, der und der, Wittgenstein, Kierkegaard und so weiter, aber auch Literaten, Handke, Bernhard, Musil, die haben sich mit irgendwie Sachen beschäftigt, die mich auch beschäftigen. Die haben das gemacht. Okay, wie kann ich auch denken? Wie kann ich auch mit Sprache umgehen und vielleicht, wie kann ich selbst einen neuen Weg finden?
Ja, bei Literatur, finde ich, ist es, wie soll ich sagen, hat es ja auch manchmal so was Menschenfreundliches, weil man ja dann gerade auch Figuren begleitet, die selber suchen. Also das finde ich, ja. Und das ist auch wahrscheinlich eine Erinnerung, die jeder Mensch mit seinem eigenen Leben verbindet, dass man beginnt, voller Begeisterung Anhänger von Ernst Bloch zu sein, ja. Dann phasenweise Marxist zu werden, ja. Und anschließend ausschließlich Foucault und Derrida zu lesen. Und eine Zeit lang denkt man, man kann vielleicht gar nicht mehr ohne Hermann Hesse, und stellt dann fest, es wäre doch auch ganz gut ohne Hermann Hesse. Aber genau diese Entwicklungen oder diese Phasen lebt man ja dann auch mit den verschiedenen Figuren, ob das jetzt der grüne Heinrich oder ein manisch-depressiver Teenager im Jahr 1969 ist. Und man kann auch diese Ablösungsqualen dann noch mal lesen, die man ja auch oft selber erlebt hat und vielleicht auch vergessen hat und sich dann wieder erinnert.
Ja, ja.
Deshalb ist es ja eigentlich eine freundliche Einladung.
Finde ich auch. Also ich meine, es gibt für mich keine freundlichere Einladung als eigentlich die Literatur. Und sie ist ja zum Glück immer noch gegenwärtig, wenn man durch die Straßen geht. Es gibt ja noch doch einige Buchläden, gerade hier in Tübingen und so weiter. Und das ist, ich finde das immer wahnsinnig interessant, weil man sieht so einen Buchrücken und dahinter verbirgt sich also wirklich ein Eingang zu einem eigenen Kosmos und einem eigenen Denken, einer eigenen Sprache und was auch immer. Ja.
Zum Abschluss dieses Gesprächs über die 32. Poetikdozentur im Jahr 2018 mit Uwe Timm und Frank Witzel würde ich noch ganz kurz auf diese Thesen und die beiden Vorlesungen mit dem Gespräch eingehen. Es ging um den Zusammenhang zwischen Theorie und Literatur, zwischen Philosophie und Literatur. Du hast es gerade schon angesprochen. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass diese beiden sich entgegengesetzten Denkweisen, ein theoretisches Herangehen auf der einen Seite, ein literarisch-künstlerisches auf der anderen Seite, doch wahnsinnig viel Gemeinsamkeiten und Überschneidungen haben. Das ist, glaube ich, das, was wir in den letzten zwei Abenden gesehen haben.
Also das habe ich so ein bisschen versucht, mir als Arbeitshypothese zu stellen, und aus meiner Lektüre-Erfahrungen, nämlich beider Bereiche, weil ich sehr viel Literatur, aber eben auch doch sehr viel Theorie lese, und gerade wenn ich selbst schreibe, kann ich keine Literatur anderer lesen, sondern dann lese ich ausschließlich Theorie sozusagen, und ich bin auch immer begeistert. Es gibt doch einige oder mehrere Kollegen, Kolleginnen, die gar nichts mit Sekundärliteratur zu tun haben wollen oder das irgendwie nachgeordnet finden. Ich finde es fast vorgeordnet, weil ich immer wahnsinnig interessant finde, welche Ergebnisse doch aus der Literaturwissenschaft so entstehen. Und hier ging es mir wirklich darum, also zu sehen, dass viele Philosophen doch immer die Dichtung auch als einen wichtigen Inspirationspunkt oder sogar als ein anstrebenswertes Metier gesehen haben, umgekehrt auch Literaten immer wieder reflektiert haben in ihren Werken oder auch persönlich. Und also, dass es keine Bereiche sind, die sich ausschließen oder die ganz unterschiedliche Wege gehen, sondern die also doch einen gemeinsamen Ursprung haben, nämlich den Mythos, aus dem sie beide kommen.
Gibt es einen Philosophen oder eine Philosophin, die dich über viele, viele Jahre wirklich lang begleitet hat?
Es ist tatsächlich Wittgenstein. Also das ist, glaube ich, deutlich geworden. Und ich hatte ja gesagt, er ist so der Spiritus Rector meiner Vorlesung, ganz unabsichtlich, aber er begleitet mich doch schon lang, ja.
Gut, vielen Dank. Es war eine Stunde, eine Dreiviertelstunde mit Frank Witzel. Frank Witzel war bei der 32. Tübinger Poetikdozentur hier in Tübingen zusammen mit Uwe Timm, der die ersten zwei Abende mit Vortrag und Gespräch bestritten hat. Frank Witzel hat zwei Vorträge gehalten und wird ein Gespräch führen mit einem Philosophen und sozusagen das Thema Literatur und Theorie dann auch noch in der Praxis vorführen. Wie können die beiden sich unterhalten? Haben sie sich gegenseitig was zu sagen? Kommen sie miteinander aus und brauchen sie sich? Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank für das Gespräch und auch die Einladung hier nach Tübingen.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Timeless, spineless, mindless, signless. I will go and you will cry less. I confess it's hopeless, useless, chanceless. I will choose the senseless. Suicidal glue is dripping over me and over you.
I want you to want me for all
accidental. Gaps that I once knew.
I want you to want me for all
talus, toothless, bloodless, groundless, ring around a rosy, soundless, reckless, fadeless, faithless, careless, spotless, ringlet, mothless, banners. Suicidal dripping over me and over you.
I want you to want me for all time.
Accidental voodoo's filling out the gaps that I once knew.
I want you to want me for all time.
Minded neighbors tell me it's alright that it's all wrong. My psychiatrist says it's okay not to belong, not to belong. Suicidal glue is dripping over me.
Drip.
Frank Witzel mit Zwischen der Glue, ebenfalls aus dem Hörspiel Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Damit wären wir am Ende unseres Studio-Talks. Heute sprach Dorothee Kimmich mit Frank Witzel. Er hatte im November 2018 gemeinsam mit Uwe Timm die Tübinger Poetik-Dozentur. Diese Dozentur ist übrigens ein Projekt der Stiftung Würth in Künzelsau. An den Reglern saß Aaron Geiger. Wenn ihr mehr über Frank Witzel erfahren wollt, dann schaut auf seine Homepage www.frankwitzel.de. Diese Sendung zum Nachhören gibt es im Archiv von Radio Mikroeuropa auf der Homepage der Tübinger Universitätsbibliothek. Am Mikrofon war heute Ulrich Hägele. Bleibt uns treu. Musik.